Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de.
Das Schöne an der Bibel ist, finde ich, oder eins der schönen Dinge, dass sie viele Bilder gebraucht. Jesus gebraucht viele Bilder in seinen Gleichnissen. Die anderen biblischen Schreiber auch vom Alten und vom Neuen Testament. Und so auch Paulus in seinem Brief an die Epheser in Kapitel 6. Da kommt dieses Bild von der Waffenrüstung. Markus Bauder hat es uns schon angekündigt. Und wir wollen diesen Abschnitt wirklich sehr intensiv anschauen in 4 Predigten. Heute geht es um diese einleitenden Worte und um die ersten 2 Elemente dieser Waffenrüstung. Und dann in den nächsten Wochen geht es weiter. Na, es gibt so 6 Elemente der Waffenrüstung, die der Paulus nennt. Und danach spricht er noch vom Gebet. Ich meine, das gehört genauso dazu. Deswegen werden wir das dann auch noch mit behandeln. Also heute die einleitenden Worte und dann die ersten beiden Gegenstände der Rüstung. Ich lese uns Epheser 6, 10 bis 14. Noch ein Wort zum Schluss. Also wir merken, Paulus kommt so zum Schluss seines Briefes. Direkt davor, da war so das, was er sagte zu Mann und Frau und zu den Kindern. Darüber haben wir im letzten Sommer gesprochen. Und dann auch noch, was er zu den Sklaven sagt. Das haben wir nicht behandelt, aber die anderen Dinge. Und jetzt von dem heraus kommt das direkt zu dem. Jetzt kommt der Abschluss und nochmal die wichtigen Dinge. Noch ein Wort zum Schluss. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Steht fest, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes umgebt. Wir schauen uns die Verse an. Paulus sagt uns im Vers 11, dass wir die komplette Waffenrüstung anziehen sollen, um den hinterhältigen Angriffen des Teufels zu widerstehen. Das griechische Wort, was da für Teufel steht, ist Diabolos. Kennen wahrscheinlich viele von euch. Das heißt, übersetzt genau genommen, der Durcheinanderbringer. Dia durch und Ballo ist werfen, Diabolos, der alles durcheinander wirft, der die Dinge durcheinander bringt. Da wird schon viel von dem Wesen des Teufels zum Ausdruck gebracht. Er ist ein großer Meister im Durcheinanderbringen. Und bevor der Paulus jetzt zu dieser eigentlichen Waffenrüstung kommt, da sagt er im Vers 12 so einiges zu dem Kampf, den wir zu kämpfen haben. Und letztlich wird da vieles auch wieder deutlich im Blick auf den Teufel und im Blick auf seine Untertanen. Erstmal Vers 12, wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Wörtlich steht da, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Das bedeutet, es geht nicht um diesen Menschen, der vergänglich ist, der endlich ist. Ja, Fleisch und Blut steht für dieses Vergängliche, Endliche. Es geht nicht darum, dass wir gegen Menschen kämpfen, sondern es geht um einen anderen Kampf, um so einen geistlichen Kampf. Und das finde ich ganz wichtig bei dem, was wir da heute anschauen. Es geht nicht darum, dass irgendwelche unsympathische Kollegen oder komische Nachbarn oder sowas, dass es gegen die geht, sondern es ist ein geistlicher Kampf. Natürlich, der Teufel, der kämpft manchmal auch durch andere Menschen gegen uns. Aber wenn ich mit meinem Nachbar über die richtige Uhrzeit fürs Rasenmähen diskutiere und er uneinsichtig ist, dann ist es ziemlich sicher kein Angriff des Teufels, sondern das sind halt so die normalen Dinge des Lebens. Ja, also wir kämpfen nicht gegen Menschen, es geht nicht um diese menschlichen Dinge, sondern um die geistlichen Kämpfe. Und was ist jetzt damit gemeint? Was meine ich mit geistlichen Kämpfen? Geistliche Kämpfe entstehen da, wo wir Dinge tun, die im Sinne Jesu sind. Wo wir das tun, was Jesus uns aufträgt. Und da kann es gut sein, dass wir Gegenwind erfahren. Jetzt Dinge, die im Sinne Jesus sind, die können ja ganz unterschiedlich aussehen. Das ist beim einen, dass, oder vielleicht erstmal kurz der Gegenwind, der kommt, der kann auch ganz unterschiedlich aussehen. Das kann so aussehen, dass wir kraftlos oder entmutigt sind. Wir nennen das auch Anfechtungen. Es kann sein, der Gegenwind, dass wir ständig mit irgendwelchen Dingen beschäftigt sind, damit wir zu den eigentlich wichtigen Dingen nicht kommen, zu den Dingen, die Jesus uns sagt. Oder es kann sein, der Gegenwind, dass wir tatsächlich durcheinander sind und gar nicht mehr wissen, was jetzt das Richtige ist. Manchmal kennt ihr vielleicht auch, gell, manchmal ist es so in unserem Denken, ah, ist jetzt das richtig oder das oder was ist jetzt wirklich Gottes Weg? Und da kommt das raus, Diabolos. Der Teufel ist der, der immer wieder durcheinander bringt. Also dieser Gegenwind des Teufels, der kann ganz unterschiedlich aussehen. Und die Dinge im Sinne Jesu, die es zu tun gilt, auch das kann bei jedem anders aussehen. Beim einen ist es Versöhnung zu suchen mit jemand anderem. Beim anderen ist es Menschen zu Jesus zu führen. Beim nächsten geht es um eine Aufgabe in der Gemeinde, dass man die übernimmt. Beim Wiedernächsten ist es vielleicht das Barmherzigkeit üben, von dem es in unserer Jahreslosung heißt. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und bei wieder jemand anderem ist es wieder was anderes. Aber es sind die Dinge, die Jesus uns wichtig macht, dass wir die tun. Und bei diesen Dingen erleben wir den Gegenwind des Teufels. Darf ich so zugespitzt sagen, wenn du keinen Gegenwind kennst, wenn du diesen Gegenwind des Teufels nicht spürst, dann ist die Frage, ob du geistig lebst. Oder, und ich stelle mir die Frage selber, es ist eine Frage an uns alle, ob wir so angepasst leben, dass wir dem Teufel gar keine Gefahr darstellen. Positiv gesagt, wenn du diesen Gegenwind kennst, wenn du diese Anfechtungen kennst, diese Entmutigungen des Teufels, dann ist es nicht schön, das ist immer richtig doof, aber es zeigt auf der anderen Seite, dass du in der richtigen Richtung unterwegs bist. Dass du in Jesu Spur unterwegs bist und dass es da einen gibt, den das gewaltig stört, nämlich den Teufel. Und insofern, es ist nicht schön, aber es kann uns immerhin dahingehend ermutigen, dass wir wissen, ja, es ist die Sache Jesu und ich merke es an diesem Gegenwind. Und dann sagt uns Paulus in Vers 12, dass diese Mächte, gegen die wir zu kämpfen haben, und da steht überall der Teufel dahinter, dass die nicht harmlos sind. Nein, wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Ich habe diesen Punkt so überschrieben mit Ohnmacht und Großmacht. Nachher kommen wir noch zur Allmacht. Aber im Blick auf den Teufel und seine Untertanen gilt es, dass es eine Großmacht ist. Und wir Menschen, für uns gilt tatsächlich die Ohnmacht. Im Blick auf den Teufel kann man nur von Ohnmacht sprechen bei uns. Paulus, der kennt die Angriffe von dieser Großmacht. Für ihn ist klar, dass der Teufel und seine dunklen Mächte eine Realität sind. Sie sind die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Sie sind als böse Geister der Himmelswelt das Gegenstück zu den guten Engeln Gottes. Aber Paulus kennt auch das andere, nämlich die Allmacht. Und das ist das viel Wichtigere. Es gilt, gegen diese Großmacht zu kämpfen. Paulus sagt es auch, dass wir jetzt hier nicht ängstlich kapitulieren, sondern dass unser Kampf gegen diese Mächte der Finsternis geht. Woher nimmt er den Mut, das so vollmundig davon zu reden? Nochmals Vers 10. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Das ist die Allmacht. Gott, von dem er hier spricht, der ist viel größer als die Großmacht und mit unserer Ohnmacht hat er überhaupt kein Problem. Er ist die Allmacht. Und das gilt es in den Blick zu nehmen. Also wenn du Großmacht und Ohnmacht so gemerkt hast, dann merkst du jetzt vor allem Allmacht. Das gilt eben für Gott. Gott ist die Allmacht, die über der Großmacht steht, die auch über diesen bösen Geistern der Himmelswelt steht. Gott steht über dem Teufel selbst. Dieser Vers 10, der hat mich wirklich beeindruckt. Als ich es im Griechischen auch nochmal so angeguckt habe, und hier kommt es genauso gut raus, da merkt man eigentlich so, jedes zweite Wort handelt irgendwie von Kraft und Stärke, also so ungefähr. Dreimal kommt es mit dem stark vor. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Wenn dieses, die mächtige Kraft seiner Stärke, das ist so richtig klasse, oder? Vielleicht können wir uns diesen Ausdruck merken von der Predigt heute. Für Gott gilt die mächtige Kraft seiner Stärke. Ich habe den Eindruck, Paulus, der weiß selber gar nicht so richtig, wie er das ausdrücken soll. So diese Macht Gottes und die Stärke und die Kraft. Und dann packt er alle Wörter zusammen. Das sind alles unterschiedliche Wörter, die irgendwie Stärke zum Ausdruck bringt. Also, die mächtige Kraft seiner Stärke, das gilt für Gott. Und wir dürfen stark werden eben in dieser mächtigen Kraft der Stärke Gottes. Das Entscheidende in diesem geistlichen Kampf ist, dass wir in dieser Kraft Gottes kämpfen und nicht in unserer eigenen Kraft. Und deshalb auch Vers 11, wir sollen nicht irgendeine Waffenrüstung anlegen, sondern die Waffenrüstung Gottes soll man anlegen. Es gilt, dass wir uns an Jesus binden, dass wir seine Kraft in Anspruch nehmen, weil alles andere hat keinen Bestand gegenüber den Angriffen des Teufels, gegenüber diesem geistlichen Kampf. Und noch so als Nebenbemerkung, es können Zeiten kommen, in denen wir keine Gemeinschaft mit anderen Christen haben können, so wie wir das jetzt kennen. Das kann passieren. Aber es kann niemals passieren, dass wir keine Gemeinschaft mit Jesus haben können. Und auch deshalb ist es so wichtig, dass wir uns an Jesus binden und nicht an irgendwelche Menschen. Und dieses an Jesus binden, das kann niemand für dich übernehmen. Das kann der Hauskreisleiter nicht übernehmen, das kann kein Jugendkreisleiter oder Leiterin übernehmen, das kann der Gemeindeleiter, der Pastor, kann niemand übernehmen, das kannst nur du selber übernehmen. Deshalb übernimm selbst Verantwortung für dein geistliches Leben, mach nicht andere dafür verantwortlich, sondern übernimm selbst die Verantwortung und binde dich an Jesus, weil das zum einen das Entscheidende ist für die geistlichen Kämpfe. Und zum anderen, weil es auch wichtig ist, wenn Gemeinschaft mit anderen Christen vielleicht mal nicht mehr so möglich ist. Die Gemeinschaft mit Jesus ist möglich. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Aber wie sieht das jetzt konkret aus? Dieses Starkwerden im Herrn und dieses an Jesus binden und in den geistlichen Kämpfen zu bestehen. Paulus macht es konkret anhand von diesem, wie ich auch finde, wirklich anschaulichen Bild der Waffenrüstung. Und der Markus Bauder hat es schon gesagt, Paulus lebte in der Zeit, wo eben auch die Römer lebten. Und er hatte mit ziemlicher Sicherheit so einen römischen Soldaten vor Augen, als er die Waffenrüstung beschrieben hat. Wahrscheinlich hat er es nicht nur vom innerlichen Auge gehabt, sondern hat es ganz direkt gesehen, weil dieser Epheserbrief, den hat er aus dem Gefängnis geschrieben. Und da wurde er vielleicht ganz direkt von so einem römischen Soldaten bewacht. Und ich habe mir auch gedacht, zum Glück gibt es Asterix und Obelix. Weil daher wissen auch wir, wie ein römischer Soldat aussieht. Also ich habe jetzt keinen freundlichen gefunden, ich glaube, die gibt es nicht, aber ist ja egal. Man sieht hier seine Rüstung. Und das Coole finde ich, dass man bei diesem römischen Soldaten genau die Teile sieht, die auch der Paulus beschreibt. Ich nehme an, dass die Macher von Asterix und Obelix sich auch erkundigt haben, wie sahen denn die aus, wie sah so eine Rüstung aus. Und das ist eben genau das, was der Paulus beschreibt, das deckt sich. Man sieht hier zum einen den Gürtel, man sieht den Panzer, den Brustpanzer, man sieht das Schwert, man sieht den Helm und man sieht die Sandalen. Über das spricht der Paulus alles. Lediglich das Schild des römischen Kriegers, das ist hier nicht zu sehen, aber das braucht er an der Stelle hier nicht. An anderer Stelle bei Asterix sieht man es dann. Heute geht es uns um den Gürtel und den Brustpanzer. Aber erstmal Vers 13. Paulus sagt, bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Und das ist mir wichtig, wenn wir gleich dann diese zwei Sachen anschauen. Das sind zwei wichtige Sachen, aber es ist noch nicht das Ganze. Die anderen Dinge kommen dann in den nächsten Wochen. Aber wir erlauben es euch vorzulesen. Also das dürft ihr machen. Ja. Ihr habt es vielleicht auch selber schon im Kopf. Aber wichtig, ja, wir sollen die ganze Waffenrüstung anziehen. Und dann ist da ja eine gigantische Verheißung in diesem Vers 13. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Also, wenn wir diese mächtige Kraft der Stärke Gottes, mächtige Kraft seiner Stärke, Vers 11, wenn wir in dem unterwegs sind und diese Waffenrüstung anlegen, dann werden wir widerstehen können. Und hier, da kommt im Griechischen auch häufig dieses Wort stehen, einmal widerstehen, aber dann nicht nur wir werden widerstehen, sondern auch wir werden nach dem Kampf immer noch stehen. Das heißt, wir werden nicht nach dem Kampf total erledigt sein und zusammenklappen, sondern wir werden da immer noch stehen. Und im Vers 14 geht es dann gleich wieder mit Stehen weiter. Dieses Stehen ist dem Paulus sehr wichtig. Luther sagt, ihr werdet das Feld behalten. Ist auch gut. Aber mir gefällt auch dieses Bild vom Stehen. Dabei bin ich eigentlich ein großer Freund von diesem Satz, den kennt ihr vielleicht auch. Hinfallen, Krone richten, aufstehen, weitergehen. Das ist ganz wichtig. Wir fallen als Christen auch hin. Das heißt, wir sündigen auch. Und dann gilt es, die Krone zu richten. Ja, wir sind Gotteskinder und damit Königskinder. Deswegen Krone richten, wieder aufstehen und weitergehen. Also da bin ich wirklich voll und ganz davon überzeugt und finde es wichtig, dass wir das im Kopf haben. Aber heute hier geht es jetzt um das Stehenbleiben. Wir können stehen bleiben, wir können siegen in dieser Kraft Gottes. Und das finde ich eine sehr starke Verheißung. Noch kurzer Verweis, im ersten Kapitel von diesem Epheserbrief, da hat Paulus den gleichen Ausdruck gehabt mit dieser Macht der Stärke Gottes und hat gesagt, durch die Macht seiner Stärke hat er Christus auferweckt. Also diese Kraft und Macht, mit der er Christus auferweckt hat, das ist jetzt die gleiche Kraft und Macht, in der wir unterwegs sein dürfen. Und jetzt Vers 14, ich habe es euch schon gesagt, der fängt an mit steht fest. Auch wieder das Stehen. Und dann werden diese zwei Dinge genannt. Steht fest, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes umgebt. Also zuerst, oder ich weiß noch so als Jugendlicher oder so, als ich diesen Text gelesen habe, habe ich mir gedacht, für was braucht man bei einer Rüstung denn einen Gürtel? Und wie ist das denn? Aber hier Asterix hat es auch mich gelehrt, die römischen Soldaten hatten wirklich einen Gürtel an. Zum einen hing da das Schwert dran und zum anderen ist der Gürtel wichtig gewesen, weil sie so ein Gewand anhatten. Das Gewand sieht hier relativ kurz aus, das war manchmal wahrscheinlich auch länger. Und wenn die jetzt schnell laufen mussten, dann war das hinderlich. Durch den Gürtel konnten sie das Gewand hochziehen und konnten dann schnell laufen. Das war das zweite Wichtige, neben dem, dass das Schwert dran hing, dass sie das Gewand hochziehen konnten. Paulus vergleicht den Gürtel jetzt mit der Wahrheit. Um im Kampf gegen den Satan bestehen zu können, brauchen wir die Wahrheit Jesu. Denn der Teufel ist ein Lügner von Anfang an. So steht es auch in der Bibel. Und er will uns ständig irgendwelche Lügen verkaufen. Diesen Lügen des Teufels können wir nur mit der Wahrheit Jesu entgegentreten. Eine Lüge des Teufels ist zum Beispiel, Gott ist gar nicht so gut und die Sünde ist gar nicht so schlecht. Ja, das wird man vielleicht nicht so ganz direkt von ihm hören, aber dann so indirekt, so in der Art, es kann doch gar nicht sein, dass die ganzen Gebote der Bibel heute noch gelten. Ist doch überholt, dass man mit der Sexualität bis zur Ehe wartet. Und wenn man in der heutigen Welt immer ehrlich ist, da ist man da doch der Dumme, das geht in der Geschäftswelt doch gar nicht. Und überhaupt, Gott will dir nur etwas vorenthalten, er meint es gar nicht gut mit dir, mit diesen ganzen Geboten. Das ist so eine typische Lüge des Teufels und dem gilt es, die Wahrheit Gottes entgegenzuhalten, die Wahrheit Jesu. Zum Beispiel mit Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Wenn Gott die Menschen nicht lieben würde, dann hätte er nicht seinen einzigen Sohn gegeben. Das ist der eindeutige Beweis, dass er es gut meint mit dir und mit mir. Oder die Wahrheit, die Gott selbst über seine Gebote sagt, in 3. Mose 18, da sagt er, darum sollt ihr meine Satzungen halten und meine Rechte, denn der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben. Ich bin der Herr. Es ist nicht so, dass Gott uns was vorenthalten möchte durch seine Gebote, sondern nein, wer sie befolgt, der wird erst richtig leben. Oder wenn wir so an unsere Jahreslosung denken, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Vielleicht sagt uns der Teufel, da bist du doch der Dumme, wenn du Barmherzigkeit lebst. Aber wir können die Wahrheit Jesu entgegenhalten, die zwei Verse später kommt. Ihr werdet ein volles und gedrücktes und gerütteltes und geschütteltes, überfließendes Maß bekommen. Denn mit dem Maß, mit dem ihr messt, mit dem wird euch wieder zugemessen werden. Wir können dem Teufel sagen, nein, wir kommen nicht zu kurz. Im Gegenteil, wir werden dieses überfließende Maß bekommen. Also ganz wichtig im Kampf gegen den Teufel, der Gürtel der Wahrheit. Das Grundprinzip lautet, widerstehe den Lügen des Teufels mit der Wahrheit Jesu, mit der Wahrheit Gottes. Und das zweite unter der Kategorie steht fest, das ist dieser Panzer. Der Panzer der Gerechtigkeit Gottes. Bei dieser römischen Rüstung, da war das so ein Brustpanzer und da ist jetzt ganz klar, dass es sowas bei einer Rüstung braucht, das schützt gegen einen Pfeil des Feindes zum Beispiel oder gegen einen Schwertschlag oder gegen einen Dolch oder so. Also Panzer, der schützt das Herz, das ist natürlich wichtig. Paulus ordnet dem Panzer den Begriff Gerechtigkeit zu. Bei den Angriffen, mit denen wir vom Teufel immer wieder konfrontiert werden, da ist es so, dass er uns immer wieder das sagen möchte, du bist gar nicht gerecht vor Gott. Und vielleicht auch so ein bisschen in abgewandelter Form. Vielleicht sagt er, ja, Gott vergibt schon Sünde, aber das, was du getan hast, das kann Gott nicht vergeben. Oder jetzt bist du schon so lange Christ und sündigst immer noch so viel, tappst immer wieder in die gleiche Sache rein. Das kann doch nicht sein. Also da ist auch Gottes Geduld mal zu Ende. Solche Dinge will uns der Teufel einflüstern. Und dann gilt's eben auch wieder zu widerstehen mit der Gerechtigkeit Gottes. Zum Beispiel Römer 1, Vers 17. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das war dieser entscheidende Vers von Martin Luther. An dem hat er sich festgehalten. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Egal, was der Teufel mir sagt. Ich glaube an Jesus und aus diesem Glauben lebe ich. Und da verurteilt mich Gott nicht. Nein, der Gerechte wird aus Glauben leben. Oder 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das können wir in so einem Moment der Anfechtung sagen. Sag, da steht's. Gott ist treu und gerecht und vergibt und das gilt für alles. Deshalb ist auch wichtig, solche Bibelverse auswendig zu können. Und falls er sagt, auch der eine und andere wäre mir wichtig, sagen mir nochmal, dann kommt gerne auf mich zu. Ich sage euch gerne nochmal die Bibelstellen. Also beim Brustpanzer der Gerechtigkeit, da geht's um die Gerechtigkeit Gottes. Ganz genau genommen steht im griechischen Text nur Brustpanzer der Gerechtigkeit. In der Übersetzung haben sie gleich Gerechtigkeit Gottes dazu genommen. Und das stimmt auch, weil es geht um die Gerechtigkeit Gottes. Wenn es um unsere eigene Gerechtigkeit gehen würde, dann wäre es ein sehr löchriger Panzer. dann könnte der Teufel da an vielen Stellen mit seinem Dolch eindringen. Aber es geht um diese Gerechtigkeit Gottes, die wir angezogen haben in dem Moment, wo wir gesagt haben, ich will an Jesus glauben, ich nehme die Vergebung der Sünden an. Und dieser Panzer, der ist hundertprozentig sicher. Da kommt kein Dolch, kein Schwertschlag, nichts durch. Es ist ganz ähnlich wie bei dem Gürtel der Wahrheit. Satan kommt mit so einer Lüge, in dem Fall, dass wir nicht gerecht wären. Und wir müssen ihm die Wahrheit Gottes entgegensetzen, nämlich durch den Glauben an Jesus und die Vergebung der Sünden bin ich gerecht vor Gott. Das ist unser Schutz gegen die Angriffe des Teufels an der Stelle. Um es nochmal zusammenzufassen, wir hatten diese drei Schlagwörter Großmacht, Ohnmacht, Allmacht. Wir wollen die Augen vor der Realität des Teufels nicht verschließen. Deswegen habe ich es auch so genannt. Manche sagen vielleicht, ach, heute kann man doch nicht mehr so vom Teufel sprechen. Aber doch, die Bibel sagt es uns, es gibt diese Großmacht. Und wir als Menschen, da gilt es Ohnmacht. Und wenn wir Anfechtungen erleben, dann zeigt das, dass wir in der Spur Jesu unterwegs sein, dass wir in der Spur Jesus unterwegs sind. Das darf für dich an der Stelle dann die Ermutigung sein. Aber jetzt legen wir den Fokus, unseren Blick auf die Allmacht Gottes, auf die mächtige Kraft seiner Stärke. Können wir den Begriff einmal zusammen sagen, die mächtige Kraft seiner Stärke? Das dürfen wir auch hier und ihr zu Hause auch. Sagen wir es einmal, die mächtige Kraft seiner Stärke. Das ist das Entscheidende bei diesem Kampf gegen diese Mächte der Finsternis. Das Entscheidende, dass wir uns an Jesus binden, dass wir die mächtige Kraft seiner Stärke im Kopf haben. Und zwei der Merkmale der Waffenrüstung sind zum einen der Gürtel, die Wahrheit Gottes. Wir stehen den Lügen des Teufels mit der Wahrheit Gottes entgegen. Und das andere die Gerechtigkeit Gottes. Wir sind gerecht vor Gott aufgrund der Vergebung unserer Schuld. Da kann uns der Teufel gar nichts anhaben. Praise the Lord. Gott sei gelobt. Amen. Ich bete mit uns und ihr dürft gern dazu aufstehen, so zur Ehre Gottes. Großer Gott im Himmel, für dich gilt die mächtige Kraft deiner Stärke. Du bist diese Allmacht, die über dem Teufel steht, wo der Teufel vielleicht überhaupt gar nichts auszurichten hat. Und die bösen Geister schon sowieso nicht. Und was es da alles so gibt. Und ich möchte dich bitten, dass wir uns genau darauf konzentrieren. Und dass wir uns an dich, Jesus, binden. Dass wir uns auf keinen Menschen verlassen, sondern dass wir uns allein auf dich verlassen. Stärke du in uns diesen Glauben, dieses Vertrauen auf dich. Und dann gib's uns, dass wir diese ganze Waffenrüstung anziehen und dass wir das so in uns aufnehmen, dass wir diese zwei Dinge, die wir heute behandelt haben, aber auch dann die anderen Dinge, dass wir die in unserem täglichen Leben integriert haben. Und ich danke dir, dass wir nicht allein gelassen sind gegenüber dieser Großmacht, sondern dass wir mit dir die Allmacht an der Seite haben. Und da, wo jemand gerade so diese Anfechtungen erlebt, diese Entmutigungen, diese Angriffe des Teufels, da bitte ich dich besonders um deinen Segen und um das Erleben, wie du stark wirst in diesem Leben. Zu deiner Ehre. Amen.